Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Das ist die 6. Folge und heute geht es um ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde, und zwar um das Thema Probespielvorbereitung. Es ging vor ein paar Tagen ein Blogartikel online zu dem Thema und ich habe diesen Blogartikel nicht alleine geschrieben, sondern mit einer guten Freundin zusammen. Leider ist es jetzt so aus technischen Möglichkeiten es war nicht so möglich, sie jetzt hier in den Podcast persönlich zu holen. Deswegen werde ich diese Podcast-Folge jetzt einfach hier einquatschen. Das bedeutet, den Inhalt, was ihr jetzt so hört, ist im Prinzip der Blogartikel nur gesprochen. Also ich werde den jetzt nicht vorlesen natürlich, sondern ich werde einfach ein bisschen darüber reden. Und fange jetzt auch einfach direkt damit an. Ich möchte das nämlich heute so kompakt und kurz wie möglich halten. Und zwar, ja, Probespiele, ach herrlich. Also ein Thema, was auf jeden Fall alle Studierende da draußen, die das hören oder auch nicht mehr Studierende, die sich mit Probespielen befassen, wissen, wovon ich rede, wenn ich sage, ein heißes Eisen. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Über die Realität bei Probespielen wird an einigen Ecken nicht so ganz berichtet. Also es gibt manchmal auch so Leute, die so Horrorszenarien von sich geben. Das ist dann, finde ich, auch nicht mehr so ganz gesund, dass man sich da irgendwie vorher richtig Angst macht vor sowas. Und andererseits gibt es dann wieder Leute, die das alles so lapalisieren und sagen so, ja, ist ja alles nicht so schwer. Und ja, mein Gott, muss man halt 30 Probespiele machen, bis man da irgendwie mal auf den grünen Zweig kommt. Und also was mir so ein bisschen gefehlt hat, war dieses Thema mal ein bisschen analytischer anzugehen, ein bisschen im Stile meines Blogs, also planungstechnisch anzugehen. Und genau da sind wir an dem Punkt, wo ich sage, ich brauche Hilfe bei dem Thema, weil ich nämlich selber, ich habe jetzt 4 Probespiele in meinem Leben gemacht. Das ist noch nicht so viel für mein Alter, das weiß ich auch. Ich fühle mich dabei jetzt auch überhaupt nicht gedrängt oder so, sondern ich mache jetzt Probespiele. Ja gut, jetzt aktuell ist gerade ein bisschen schwierig. Also ich habe jetzt 2 Einladungen bekommen für Probespiele im April, aber die werden definitiv nicht im April stattfinden. Das bedeutet, das wird sich auch alles nach hinten verschieben. Ist auch gar kein Problem für mich, weil ich kann jetzt einfach in Ruhe üben. Aber ja, ich kann da selber nicht so viel zu sagen, weil ich einfach mit 4 Probespielen nicht die Erfahrung habe, nicht das nötige Know-how, wie man sich gut vorbereitet. Ich habe noch keins gewonnen und ich habe dann natürlich überlegt, okay, wen fragt man denn da? Und ich habe mich entschieden, eine gute alte Freundin zu fragen, die ich wirklich schon seit, weiß nicht, über 15 Jahren kenne, die liebe Hanna Zschäpka. Sie ist 1,5 Jahre älter als ich. Wir kennen uns noch aus der Schule. Wir waren in derselben Mädchenschule in Bingen damals zusammen, auf der Hildegardes-Schule. Sie war ein Jahrgang über mir und sie war sowas wie meine große Schwester, kann man sagen. Also große Flötenschwester und auch irgendwie so. Wir haben uns immer super verstanden. Es war nie ein Konkurrenzdenken zwischen uns. Das gab es nicht. Wir haben uns immer den Erfolg der anderen gegönnt. Also wir sind zusammen nach Zügen musiziert gefahren, also damals beide in Duo-Wertung, sie mit ihrem Klavierpartner, ich mit meinem Klavierpartner, und waren zusammen in Lübeck im Bundeswettbewerb 2010. Und wir waren einfach Freundinnen, wir waren eben keine Konkurrentinnen. Und das habe ich sehr geschätzt damals schon. Das schätze ich immer noch, weil wir immer noch in Kontakt stehen, zwar auf einer sehr langen Leine, weil wir einfach über Jahre uns immer mal nur so einmal im Jahr vielleicht gesehen haben oder auch mal nur telefoniert haben. Aber es hat sich immer, wenn wir telefoniert haben oder uns getroffen haben, nicht so angefühlt, als hätten wir uns entfremdet, sondern im Gegenteil, wir haben uns einfach immer wieder super verstanden. Ihr kennt das vielleicht, dieses Phänomen, wenn man Freunde, die man lange nicht gesehen hat, wieder trifft. Bei guten Freundschaften fängt man nicht von vorne an, sondern man setzt einfach da an, wo man aufgehört hat. Und es ist egal, wie viele Jahre da dazwischen liegen. Und ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Monaten ein bisschen mehr Kontakt mit ihr gehabt, auch aus meinem Interesse tatsächlich, weil ich wusste, sie hat schon viel Erfahrung auf dem Gebiet Probespielen und ich halt nicht. Und ursprünglich war meine Idee tatsächlich, dass ich einfach nur für mich sie frage, für meine Vorbereitung, wie ich von ihr lernen kann, mir von ihren Tipps was holen kann. Und da gab es den Blog noch nicht. Und jetzt hat sie es einfach, hat es eins zum anderen gegeben. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich frage sie jetzt ein bisschen aus, also so ein bisschen interviewmäßig. Wir haben fast 3 Stunden telefoniert. Und dieses Wissen teile ich jetzt mit euch. Natürlich mit ihrem Einverständnis. Also sie war natürlich darüber informiert, dass ich das für einen Blogartikel mache und auch für eine Podcast-Folge aufnehmen möchte. Und kurz zu Hannah. Sie ist jetzt 27. Sie hat mit mir gemeinsam in Mainz am PCK das Jungstudium absolviert. Sie war damals in der quasi parallelen Flötenklasse, aber wir waren eben quasi zeitgleich zusammen, Jungstudentin. Sie ist ein Jahr früher studieren gegangen natürlich, weil sie ein Jahr vor mir Abitur gemacht hat. Sie hat in Weimar ihren Bachelor studiert, bei der Walli Haase, also auch Flötistin, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Aber doch, habe ich. Ja, sie ist auch Flötistin. Hat also ihren Bachelor in Weimar studiert, hat ein Jahr Erasmus in Polen gemacht. Ich werde jetzt einfach aus Schutz des Namens nicht sagen, wie die Akademie heißt, weil ich es einfach schlicht nicht aussprechen kann. Wenn euch das interessiert, dann schaut in ihren Lebenslauf, der ist zu finden, wenn man ihren Namen googelt. Ich kann sie leider nicht auf Instagram und Facebook verlinken, da sie beides nicht hat. Ich beneide sie ein bisschen darum, dass sie sich aus den sozialen Medien zurückgezogen hat. Für ihr seelisches Wohl ist das auf jeden Fall gut. dementsprechend, aber wenn ihr ihren Namen googelt, dann werdet ihr fündig, falls euch das interessiert, wo sie ihr Erasmus gemacht hat. Ihren Master hat sie in Graz angefangen 2017 und hat den dann allerdings pausiert, weil sie eine Akademiestelle in Leipzig beim Gewandhausorchester gewonnen hat 2018, in der sie aktuell auch noch ist. Und sie hat mich vor ein paar, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, jetzt mittlerweile 2 Monaten oder so, angerufen. Und wir haben so telefoniert und auf einmal sagt sie, ich muss dir was sagen. Ich habe letzte Woche ein Probespiel für eine feste Stelle in Frankfurt an der Oder gewonnen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich habe geweint. Ich habe wirklich, ich habe mir Tränen in den Augen gehabt. Ich habe mich so für sie gefreut. Und ich weiß, wie lange sie schon kämpft. Und ich habe immer wieder die Jahre über mitbekommen, wie sie wirklich diszipliniert und durchstrukturiert und eisern an diesem Ziel festgehalten hat, eine feste Stelle in Deutschland in einem Orchester zu kriegen. Und sie hat es geschafft. Und ich kriege jetzt schon wieder so ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich mich einfach so darüber freue, dass man mit seinen Kollegen, Freundinnen und Kollegen in derselben Branche eben auch so umgehen kann und sagen kann, ich freue mich, wenn jemand einen Erfolg hat, wenn jemand ein Probespiel gewinnt, wenn jemand eine Stelle bekommt, auch in der Musikschule, oder wenn jemand eine Selbstständigkeit aufbaut und damit Erfolg hat. Ich kann euch da draußen nur empfehlen, wenn ihr dazu neigt, Neid zu empfinden. Und glaubt mir, ich kenne das Gefühl sehr gut. Ich kenne das, dass man nach links und rechts guckt und denkt, ah Mann, und der kann das aber besser als ich und der macht das auch so und wieso kann ich das nicht? Und in diese Gedanken, wenn ihr in diese Gedanken fallt, dann tut euch den Gefallen und arbeitet daran. Neid ist etwas, was natürlich ist, also es passiert. Ja, wir Menschen neigen dazu, andere zu beneiden um ihren Erfolg. Aber das ist nicht normal. Das ist mittlerweile normal. Wir denken, das ist normal, aber das ist Bullshit, um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen. Denn wenn ihr mit euch selbst im Reinen seid, dann neidet ihr auch nicht bei anderen. Das kann ich deswegen so genau sagen, weil ich dieses Gefühl Neid, ich glaube, seit 8 Jahren nicht mehr empfunden habe. Und das lange, bevor ich mich mit persönlicher Weiterentwicklung und Meditation und so beschäftigt habe. Also das hatte ich schon vorher nicht mehr. Also als Jugendliche in der Pubertät war, überhaupt nicht das Gefühl, mit jemandem in Konkurrenz zu stehen, sondern ich habe einfach mein Ding gemacht, der andere hat sein Ding gemacht, die andere hat ihr Ding gemacht und fertig aus. So, ich habe das noch nie verstanden. Natürlich kenne ich das Gefühl, weil auch ich habe das schon empfunden, aber witzigerweise nie auf der musikalischen Ebene. Aber ich kenne das Gefühl. Wenn ihr dieses Gefühl habt und wenn ihr bei Probespielen seid und denjenigen, der das gewinnt, am besten die Augen auskratzen wolltet, dann habt ihr ein Problem mit euch selber. Dann ist nicht derjenige, der den Erfolg hatte, das Problem. Auch wenn ihr euch das einredet, Entschuldigung, aber das ist einfach Verdrängung. Man verdrängt es, dass man selber ein Problem hat. Das ist eine mentale Einstellung, die man ändern kann. Das ist eure eigene Entscheidung und es ist eure Verantwortung. Und es ist nicht der andere schuld, wenn ihr das Probespiel nicht gewinnt. Ich gehe jetzt schon quasi auf einen Punkt ein, der eigentlich erst am Ende kommt, aber egal. Wenn ihr selber Misserfolge habt, dann seid ihr nicht unbedingt immer, aber im größten Teil selber dran schuld. Das bedeutet nicht, dass man deswegen den Kopf in den Sand steckt und dann gar nichts mehr macht, sondern das bedeutet einfach nur, dass ihr nicht auf den anderen zeigen sollt und sagt, ja, aber der hat das so gemacht und deswegen habe ich das jetzt nicht gewonnen und ne. Ihr merkt schon, ich finde das, ich finde es mittlerweile, wenn ich das miterlebe, kindisch und grenzwertig, wenn ich sowas höre von erwachsenen Menschen, dass ich sage, Moment mal, aber dann üb halt mehr. Ja, also so, man kann das nicht immer so pauschalisieren, das weiß ich selber, aber ich glaube, ihr merkt, worauf ich hinaus möchte. Ich habe in den letzten Jahren, in denen ich studiere und in denen ich mit Kollegen arbeite, nicht ein einziges Mal das Gefühl gehabt, wenn jemand Erfolg hat, dass ich gedacht habe, ich gönne dem das nicht. Sondern es war eigentlich sogar eher so, auch bei Leuten, die ich nicht kenne, also auch auf Instagram und Facebook, Leute, die ich nur über sozialen Medien kenne, ich beneide deren Erfolg nicht. Ich arbeite an meinem eigenen. Und genau das ist der Punkt. Wenn ihr euch die ganze Zeit mit anderen beschäftigt, dann habt ihr keine Zeit mehr, um euch selber zu kümmern und euren eigenen Erfolg und eure eigenen Ziele, ne, zu verfolgen. Und genau das hat Hannah gemacht. Sie hat über 30 Probespiele gespielt. Das ist viel. Ich weiß, es gibt Leute, die 50 gespielt haben, aber ich finde, also ich finde alles, was über 15 Probespiele geht, finde ich einfach wirklich viel. Das ist sehr, sehr durchhaltend, das immer wieder aufzustehen und zu sagen, okay, ich habe das jetzt nicht geschafft, egal, ich mache weiter. Und das nenne ich zielstrebig und das nenne ich auch Durchhaltevermögen. Ja, das ist ein Marathon. Probespiele, das gewinnt man nicht im Sprint. Es gibt Leute und Gott, wie auch genau das, was ich gerade sagte. Ich gönne es ihnen. Wenn jemand 3 Probespiele macht und beim 3. gewinnt, eine feste Stelle, herzlichen Glückwunsch, super geil. Manchmal ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Manchmal hat man auch einfach nur Glück. Und genau das muss man bei der ganzen Thematik Probespiele immer im Hinterkopf behalten. Du kannst das geilste Probespiel deines Lebens spielen. Du kannst den geilsten Mozart, den geilsten Haydn oder was auch immer ihr für ein Pflichtstück habt in der ersten Runde spielen und trotzdem nicht weitergelassen werden, obwohl ihr Bestleistung gegeben habt. Und das bedeutet nicht, dass ihr es nicht könnt, dass ihr zu schlecht seid, dass ihr es nicht drauf habt, dass der andere besser ist, sondern es bedeutet nur, dass der oder die andere, der weiterkommt, besser reinpasst. Und das darf man nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Ja? Und warum ich das so wichtig finde, das zu thematisieren, ist, dass ich in den letzten Jahren, in denen ich Orchestermusik, also solo künstlerisch studiert habe, Bachelor, jetzt bin ich ja schon im Master, immer wieder mitbekomme, dass es natürlich Dozenten und Professoren gibt, Professorinnen, Dozenten, genau, ja, mit dem Gendern, das muss ich noch, ich als Frau sollte das auf jeden Fall ein bisschen in den Griff kriegen, aber ihr wisst, was ich meine, Professionierende passt leider nicht, es gibt da kein Genderwort, also Professoren und Professorinnen, bei wem auch immer ihr studiert, da gibt es natürlich Leute, die sind richtig, richtig gut. Oh, gerade auf dem Thema, in dem Thema Probespiele, haben selber Probespiele gemacht, haben viele Probespiele gemacht und können euch auch mental helfen. Denn jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt zum Anfang zu der ganzen Thematik Probespielvorbereitung. Gut vorbereitet sein müsst ihr sowieso. Gut sein müsst ihr sowieso. Auf jeden Fall. Ja, das, wie soll ich das sagen? Wenn ihr nicht gut vorbereitet seid, also technisch auf dem Instrument, habt ihr sowieso keine Chance. Wenn ihr richtig gut vorbereitet seid, ist das aber noch kein Garant dafür, dass ihr auch gewinnt. Und über genau diese Diskrepanz wollte ich in dem Artikel einmal natürlich erstmal informieren, aber ich wollte auch so ein bisschen, das kann ich hier im Podcast einfach besser machen, so ein bisschen dieses Zweischneidige ansprechen. Ja. Ich habe den Artikel so aufgeteilt, dass es hier in der Vorbereitung 4 Schritte gibt. Die möchte ich einfach nur kurz ein bisschen ansprechen. Wenn ihr also vor eurer Probespielvorbereitung steht und sagt, okay, ich möchte Probespiele machen, egal in welchem Semester ihr jetzt seid, egal ob ihr schon welche gemacht habt oder nicht. Ich glaube, der Artikel ist für alle so hilfreich, dass irgendwer noch was davon lernt. Also ich habe jetzt das größtenteils des Wissens einfach von Hannah übernommen und da reingeschrieben. Der erste Schritt ist natürlich, sich zu bewerben. Logisch, man kann kein Probespiel machen, ohne sich bei dem Orchester nicht beworben zu haben. Und bevor man sich bewirbt, sollte man planen, bei wem man sich bewirbt und wann diese Probespiele sind. Das bedeutet, als ich Hannah gefragt habe, wie sie das gemacht hat und wie sie einfach diese Orga und so gemacht hat, war sie sofort so, ja, es ist eigentlich ganz einfach. Also du musst dich grundsätzlich einfach sehr gut organisieren und ein gutes Zeitmanagement haben, sonst klappt das alles nicht. Und da hat sie total recht. Es gibt zwei sehr wichtige Seiten zum Thema Bewerbung. Das ist einmal muv.ac, falls du die noch nicht kennst, falls ihr die noch nicht kennt. Guckt euch das mal an, das ist eine tolle Seite. Es gibt aber leider auch noch Orchester, die dort nicht ausschreiben. Dann gibt es noch die Seite viewworld.de. Beides, beziehungsweise alle Links sind in dem Blogartikel. Da könnt ihr, den werde ich auch hier in der Podcast-Folge verlinken. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht alle einzelnen Verlinkungen noch vorlesen. Aber ganz wichtig, also muv.ac und viewworld sind die zwei Seiten, wo man sich auf jeden Fall Stellen, Ausschreibungen suchen kann, auf die man sich dann bewirbt. Ja. Bei MUV ist es so, das ist sehr einfach, wenn man da einmal seine Daten eingegeben hat und seine Dokumente hochgeladen hat und auch Videos kann man verlinken, dann klickt man nur noch auf Bewerben und man muss ein kurzes Anschreiben verfassen. Da bitte auch, Tipp bei MUV, bitte keine Motivationsschreiben da reinhauen. Ich habe jetzt schon von mehreren Flötisten gehört, die im Orchester sitzen, die dann diese Anschreiben lesen, wo dann Motivationsschreiben steht. Es gibt manche Orchester, die wollen ein wirklich explizites Motivationsschreiben, dann schreibt eins. Aber wenn es nur um dieses Anschreiben geht, was bei MUV aufploppt, wenn man sich bewirbt, dann bitte nicht reinschreiben, warum ihr in das Orchester passt. Ja, das lesen die A sowieso nicht. Und wenn sie es lesen, sind sie meistens eher so, dass sie sagen, was bildet der sich eigentlich ein oder was bildet die sich eigentlich ein, sich da irgendwie hinzusetzen und da so einen Roman zu schreiben. Ja. Wenn man also dann in die Bewerbungsphase geht, ja, dann hat sich Hannah, das fand ich ein sehr gutes System, erstmal regelmäßig hingesetzt und sich eine Liste geschrieben mit den Stellen, die für sie interessant sind. Denn in den Zeiten wie in den letzten 8 bis 12 Monaten und auch den folgenden haben wir wirklich viele Vakanzen. Also in MUV zum Beispiel waren jetzt die letzten Monate immer so zwischen 15 und 20 Stellen vakant. Da waren Akademiestellen dabei, Praktika, feste Stellen, Zeitverträge, da ist ja alles dabei. Aber das ist schon viel. Und wenn man jetzt jemand ist, der einfach Probespiele machen will und jetzt kein bestimmtes Orchester oder eine bestimmte Stelle im Sinn hat, dann ist das Angebot doch recht groß. Hannah hat sich dann eine Liste geschrieben, wo zu jedem Orchester quasi 3 Punkte standen. Also sie hat sich das Orchester rausgeschrieben, wo das ist. Die Deadline für die Bewerbung, vor allem bei Postbewerbungen, das muss man immer bedenken, wenn man die per Post einschickt. Und das Datum des Probespiels, falls das schon bekannt ist. So, und dann stellt man sich ein paar Fragen, damit man überlegt, wo bewerbe ich mich jetzt? Natürlich kann man das mit dem Professor oder der Professorin ausmachen. Man kann auch da natürlich immer nach um Hilfe bitten. Also man muss das ja nicht immer komplett alleine entscheiden. Aber gerade wenn man jetzt nicht mehr unbedingt Bachelorstudent ist oder wenn man auch selber gar nicht mehr studiert, dann muss man selber entscheiden, wo man sich vorstellt und wo nicht. Und gerade wenn es eng wird, ist es sehr, sehr wichtig, Entscheidungen zu treffen, wo man sich wirklich vorstellen kann und wo nicht. Und dazu hat Hanna sich ein paar Fragen gestellt und ich fand diese Fragen auch sehr gut, dass man sich die einfach, bevor man sich bewirbt, auch stellt. Das ist einmal, ist das Programm mit den vorzubereitenden Stellen und Pflichtstücken in der gegebenen Zeit machbar? Also kann ich das überhaupt vorbereiten in der Zeit, die mir noch bleibt, bis das Probespiel ist? Manchmal wird das auch sehr kurzfristig ausgeschrieben und wenn man dann da irgendwie 8, 9 Stellen drauf hat, die man noch nie gespielt hat, würde ich mir das sehr gut überlegen, ob man sich da bewirbt. Ja, ist einfach, das ist Stress. Ja, oder nächste Frage, überschneiden sich Programme, sodass man mehrere Probespiele in kurzer Zeit spielen kann? Wenn also 3 Probespiele in 2 Wochen sind und überall ist quasi dasselbe Programm, dann kann man das machen. Bedenkt dabei allerdings immer, dass ihr eine Belastungsgrenze habt. Wenn ihr die kennt und ihr sagt, ich kann das machen, wenn ich dann danach irgendwie eine Woche chillen kann, dann kann man auch mal 3 Probespiele in 2 Wochen machen. Würde ich mir aber überlegen. Ja, war auch von Hannah ganz klar die Aussage, also sie hat immer so zwischen 1 und 2 Probespiele pro Monat. Das ist okay, das hat sie auch relativ oft gemacht und in der Studienzeit wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Wenn man dann irgendwann im Zeitvertragsdienst ist, Aushilfen spielt und so, dann ist es einfach ein bisschen schwieriger. Da hat man einfach nicht mehr so viel Zeit wie im zweiten Jahr Bachelorstudium. Und dementsprechend sollte man sich bei der Masse an Probespielen überlegen, wie viele man in kurzer Zeit spielen kann. Dritte Frage, habe ich überhaupt an dem Tag des Probespiels Zeit? Ja, das ist ganz spannend, weil ich meine, von manchen Dingen kann man sich befreien lassen, aber also gerade im Studium ist überhaupt kein Problem, dass man da sich von dem Seminar befreien lässt, wenn man sagt, ich habe ein Probespiel. Aber wenn ich ein Konzert an dem Abend noch habe oder was auch immer, einen Termin, auch einen privaten Termin vielleicht, den ich wahrnehmen wollte, sollte man sich vorher überlegen, ob man an dem Tag überhaupt Zeit hat. Oder wenn man irgendwo hinfahren muss, habe ich an dem Tag davor Zeit, dahin zu fahren? Also solche Geschichten, ne? Dass man sich wirklich zeitmanagementmäßig überlegt, kann ich das überhaupt machen? Vierte Frage, wie sehen meine nächsten Wochen aus? Habe ich die Zeit davor, mich ausreichend auf das Probespiel vorzubereiten? Ja, ausreichend vorbereiten, das ist natürlich, darum geht es primär in diesem Artikel und in dieser Podcast-Folge, aber genau das ist die Frage. Wir schätzen unsere Zeit meistens falsch ein. Und da habe ich ja schon eine Folge zu gemacht, zu dem Thema Erfolg in Bezug auf Zeitmanagement. Das kann man sich dazu auch gerne nochmal anhören. Das gilt dann natürlich auch für Probespiele. Wenn mein Ziel ist, dass ich ein Probespiel gewinnen möchte oder dass ich, weiß ich nicht, auch das erstmal das Ziel habe, eine zweite Runde zu erreichen, dann kann ich meine Priorität dementsprechend setzen und dementsprechend Zeit dafür freimachen. Wenn ich das nicht kann, ist die Frage, mache ich dann das Probespiel in 2 Wochen, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe zu üben? Ja, weil das macht dann keinen Spaß. Dann hat man natürlich sehr viele schlechte Referenzerlebnisse, wenn man sich immer nur so halb vorbereitet und dann zum Probespiel fährt. Ja. Wenn klar ist, welche Probespiele man machen möchte, bewirbt man sich, wie gesagt, über MOV, über VioWorld, muss man dann ganz normalen Lebenslauf schicken. Da der Tipp auch von Hannah, sie hat jetzt ja einige gemacht, dass man den Lebenslauf wirklich so kurz wie möglich hält. Natürlich muss alles Wichtige drauf, aber man sollte im Hinterkopf behalten, dass sich zum Teil über 300 Menschen für feste Stellen bewerben. Also da hat die Flötengruppe oder was auch immer für ein Instrument ihr jetzt spielt, da hat die Instrumentengruppe nicht die Zeit, 5-seitige Lebensläufe von jedem zu lesen. Das ist einfach unmöglich, weil die haben ja einfach noch andere Dinge zu tun, als irgendwelche Probespiele zu organisieren. Und dementsprechend haltet das kurz. Schaut da ruhig nochmal mit eurem Professor oder Professorin drüber. Wenn ihr Empfehlungsschreiben habt oder Arbeitszeugnisse von anderen Orchestern, legt das dazu. Das ist viel, viel sinnvoller als irgendwie einen elend langen Lebenslauf. Ja? Altersgrenze ist auch noch so ein Thema, ganz wichtig. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt schon das erste Probespiel gehabt, wo ich mich nicht bewerben kann, weil zu alt. Ja? Und ich bin jetzt nicht 35, ja, also das will ich nochmal betonen, ich bin 25 und ich werde jetzt in 3 Wochen 26 und da bin ich wohl für manche Akademiestellen bereits zu alt. Damit kann ich ganz gut leben, aber man sollte auch das nicht aus den Augen lassen, wenn man schon ein bisschen älter ist, wenn man vielleicht davor schon was anderes studiert hat und dann noch Orchestermusik oder künstlerisches Studium darauf setzt, dann kann das passieren, dass man irgendwann bei der Altersgrenze scheitert, sozusagen schon vor dem Probespiel. So, Punkt 2, Schritt 2. Vorbereiten und üben, natürlich. Ja? Also wenn man sich beworben hat und dann ist auch immer noch die Frage, wird man eingeladen? Aber selbst wenn man nicht eingeladen wird, kann man ja üben. Und sobald man eingeladen wird, weiß man es ja definitiv. Hat Hanna den Tipp gegeben, einen Übeplan zu machen sozusagen, einen Probespielzettel für jedes Probespiel anzulegen fürs Üben. Das resoniert natürlich sehr mit dem, was ich auf meinem Blog und hier in diesem Podcast so von mir gebe. Denn mit einem guten Plan geht nicht mehr so viel schief, wie wenn man gar keinen hat. Ja? Und auf diesen Probespielzettel kommen folgende Informationen, um welches Orchester und welcher Ort handelt es sich. Ne? Also erstmal die groben Infos, wann findet das Probespiel statt, welche Pflichtstücke gibt es. Gut, das ist bei den meisten immer das Pflichtkonzert. Mozart, Haydn, Beethoven, weiß der Kuckuck. Ja, ich kenne mich bei den anderen Instrumenten nicht aus. Strauss bei Horn. Ihr wisst Bescheid. Also die Pflichtstücke. Manchmal gibt es aber auch noch mehr als nur das Solokonzert. Da kommen dann Solowerke ins Spiel oder manchmal wird auch schon in der ersten Runde eine Stelle verlangt. Das steht dann da. Bei uns steht dann manchmal erste Runde Mozart, ein Solostück nach Wahl und Rosenkavalier oder so. Also das gibt's auch. Das heißt, einfach direkt aufschreiben, was sind die Pflichtstücke, was muss auf jeden Fall für die erste Runde sitzen. Dann, welche Stellen, natürlich, welche Stellen müssen vorbereitet werden? Gibt es Stellen, die nicht in unseren konventionellen Probespielheften zu finden sind, ja, falls das der Fall ist, und die Orchester nicht sowieso schon das per PDF mitgeschickt haben, besorgt dir die Stellen frühzeitig, weil meistens sind das unbekanntere Stellen, die man halt noch nicht kennt, und dementsprechend sollte man sie auch frühzeitig üben, ja, je nachdem wie schwer. Gerade bei Akademiestellen habe ich das jetzt immer mal wieder gesehen, dass Stellen da aufgeführt werden, die halt in der nächsten Saison drankommen, also wo Stücke in der nächsten Saison drankommen, und wenn man eben für eine Akademie vorspielt, wollen die halt schon mal gucken, hat der das auf dem Kasten, ja, könnte der jetzt, was weiß ich, aus Britain was spielen oder so. Und bei Stellen, wo nicht klar ist, welcher Teil verlangt wird, gerade wenn das so längere Stellen sind mit mehreren Teilen, ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du übst einfach alles oder du fragst beim Orchester nach, was genau sie haben wollen. Ist beides möglich und ist auch absolut nicht verkehrt, da anzurufen und zu sagen, hey, welchen Teil wollt ihr denn da haben, ne? Bevor man sich da jetzt die Finger wund übt und nachher heißt es ja, Edgy Badge, ihr solltet ja nur diesen einen Teil. Gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, empfehle ich eher das. So, und dann hat sich Hannah immer noch die Stellen markiert, die besonders viel Aufmerksamkeit brauchen, zum Beispiel Stellen, die besonders schwer sind oder Stellen, die noch nicht so sitzen oder Stellen, die einfach neu sind. Dann brauchen die natürlich viel mehr Aufmerksamkeit als eine Kam bei den Flötisten. Also jeder weiß, jeder Flötist, der jetzt zuhört und mal Orchesterstellen geübt hat, weiß, eine Carmen kommt eigentlich in jedem Probespiel dran, aber das ist keine Stelle, der ich täglich 45 Minuten Aufmerksamkeit schenken muss in der Vorbereitung für ein Probespiel. Das ist eine super Tonübung, das kann man auch oft spielen, aber man muss die natürlich nicht so viel üben wie ein Sommernachtstraum oder wie ein Rosenkavalier oder eine Domestika. Ja, also ich spreche jetzt so ein bisschen kryptische Flötenstellen aus. Wie gesagt, alle Flötisten, die zuhören und Flötistinnen wissen Bescheid, aber das gilt natürlich für jedes Instrument. Ja, was die Vorbereitungszeit angeht, fand ich es ganz spannend. Hannah hat gesagt, für sie haben 2 bis 3 Wochen immer ausgereicht für die Vorbereitung, also gezielte Vorbereitung für ein bestimmtes Probespiel. Gerade wenn man schon in seiner Studienzeit viel die Stellen geübt hat und natürlich ein großes Repertoire hat, was die Stellen angeht, dann kann man sich zum Teil schneller vorbereiten. Es kommt immer darauf an, was das Orchester möchte und in welchem Stadium ihr euch als Musiker befindet. Ne? Also es ist natürlich ein völlig großer Unterschied, wenn man jetzt als 3. Semester Bachelor ein Probespiel macht und wenn jemand im 4. Semester Master ein Probespiel macht. Also das hat ja schon instrumentalistisch einen Riesenunterschied. Da ist eine Erfahrung da, die man in den 3, 4 Jahren, die man dann ja noch studiert, ja auch sammeln kann. Das bedeutet aber nicht, dass man im 3. Semester kein Probespiel machen kann. Ja, wenn man die technischen Voraussetzungen hat und man theoretisch ein Praktikum oder eine Akademiestelle kriegen kann, dann bitte drauf los, dann macht Probespiele. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber bedenkt halt, dass dann natürlich eine Vorbereitung für ein Probespiel länger dauert als bei jemandem, der schon 20 Probespiele gemacht hat. Das ist ein bisschen relativ. Ein paar Tipps von mir und Hannah, das ist jetzt nicht nur von Hannah, sondern da habe ich auch natürlich nur so ein paar Sachen haben sich noch eingeschlichen. Die sind jetzt so einfach instrumentenübergreifende Ideen zum Üben. Ich möchte hier überhaupt nicht in Methodiken von Lehrern eingreifen, aber es gibt so ein paar Dinge, ich glaube, die sind instrumentenübergreifend bei allen gleich und kann man da auf jeden Fall empfehlen. Die größte und wichtigste Methode, die Hannah auch genannt hat, die ich mittlerweile auch für mich entdeckt habe, habe ich auch sehr lange für gebraucht, ist langsames Üben. Langsam üben und zwar sehr lange. Also nicht irgendwie 3-mal langsam und 300-mal schnell, sondern andersrum. 300-mal langsam und 3-mal schnell von der Balance her. Ja. Gerade schwere Stellen, schwere Teile von Stellen müssen sehr lange langsam geübt werden. Gerade bei Instrumenten, die wie Flöte, Klarinette, Geige, also die virtuose Stellen haben, die einfach technisch schwer sind für die Finger. Oder bei Blechbläsern kenne ich mich halt natürlich nicht aus, aber ich weiß, dass ihr jetzt nicht sowas habt wie den Rosenkavalier bei uns. Und da kann vielleicht das lange langsam Üben auch schon wieder schaden, weil man einfach die Kondition dann nicht hat. Also wie gesagt, ich bin hier kein Guru, der hier irgendwie für alle Instrumente redet, aber ich kann jetzt überwiegend für die Instrumente sprechen, bei denen das lange, langsam Üben wirklich was bringt. Und als nächstes natürlich nicht immer alle Stellen und auch nicht immer die gesamte Stelle, sondern eben nur Abschnitte, die problematisch sind. Und man kann aus schweren Stellen auch kleine Technikübungen basteln, Tonübungen machen, dass man die irgendwie zum Einspielen schon verwendet und aus den Stellen quasi eigene Übungen bastelt. Das finde ich persönlich, mache das auch total gerne, auch mit Etüden oder auch mit Stücken, dass ich dann aus dem Stück die schwerste Stelle mir als eine kleine Mini-Übung rausbastle und das dann einfach noch öfter spiele, als ich ohnehin schon üben würde. Ganz wichtig, den Tipp von Hanna, den kann ich auch absolut unterschreiben. Ich kann das noch nicht mit Probespielstellen sagen, aber mit anderen Stücken. Varianten bilden, den Methodenschatz erweitern. Es kann so lange dauern, bis man so eine Stelle gewinnt, wie bei ihr jetzt in dem Fall. Sie hat über 8 Jahre Stellen geübt und es sind immer dieselben Stellen. Ne? Das heißt, da braucht man ein bisschen Abwechslung, man muss kreativ sein, man muss sich Inspiration holen, man kann auf Kurse gehen, man kann sich von Studienkollegen oder von Flötisten in unserem Fall dann anderen irgendwie Inspiration holen, um nicht wahnsinnig zu werden. Ja, wenn man dann zum 8000. Mal den Sommernachtstraum spielen muss, das ist halt dann auch irgendwann. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, dass man mit Metronom üben soll natürlich, also Standards. Und bei Bläsern großer, also der wichtige Teil, dass man auf jeden Fall das Wechseln der Nebeninstrumente übt. Also in unserem Fall Piccolo und Flöte oder bei den Trompeten die jeweiligen Instrumente, die man eben dann im Probespiel so wechseln muss, dass man das nicht irgendwie mal nacheinander übt, sondern wirklich beim Üben schon den Wechsel mitüben. Weil man spielt, ja, man spielt es selten so wie im Probespiel und dann ist man nachher irgendwie platt. Ja, also bei uns kann das schon mal schnell gehen, wenn man das nicht gewohnt ist, dass man so nach dem Piccolo-Spielen erstmal so das Gefühl hat, man kann sich die Lippenhaut abziehen. So, ja, also je nach Stelle, aber wenn man das geübt hat und man ein bisschen flexibler ist, dann geht das auch, ja. Der dritte Schritt, die Tage vor dem Probespiel. Fand ich ganz, ganz spannend, weil da habe ich, wie gesagt, einfach die Erfahrung noch nicht. Und das, was Hanna so gesagt hat, fand ich auf jeden Fall sehr hilfreich. Das eine ist natürlich vorspielen. Also die Situation, diese Nervosität, die man dann hat, wenn man jemanden vorspielt, die Orchesterstellen, geht das an. Ja, es hat überhaupt keinen Sinn, irgendwie sich davor zu drücken und dann im Endeffekt im Probespiel steht man da und stirbt 1000 Tode. Ja, also wenn man vorher schon irgendwie 5, 6, 7 Mal diese Sachen vor irgendwem vorgespielt hat, das muss auch kein Fachmann oder Fachfrau sein, das kann auch einfach jemand anderes sein. Einige meiner Studienkollegen, wir machen das auch so, dass wir uns gegenseitig vorspielen. Es ist wurscht, ob derjenige Flöte, Klarinette, Trompete oder Geige spielt, dass man einfach sich gegenseitig vorspielt. Ja, und dann natürlich auch komplette Durchläufe von allen Stellen zu machen, auch wenn das 18 Stellen sind. Denn das wirst du wahrscheinlich oder das werdet ihr wahrscheinlich nie am Stück spielen müssen in einem Probespiel. Aber wenn man es kann, Respekt. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Training, die alle am Stück zu spielen. Es ist super anstrengend. Es ist ganz anders anstrengend als zum Beispiel so ein 60-minütiges Konzert. Das ist auch anstrengend. Aber ich muss sagen, also Orchesterstellen am Stück zu spielen, ja, das ist schon heftig. Das Ganze hat Hanna empfohlen, so 4 bis 5 Tage vor dem Probespiel schon anzufangen, denn da kann man wirklich noch was retten, wenn da irgendwas nicht sitzt. Ne? Wenn man das irgendwie erst 2 Tage vor dem Probespiel macht und dann merkt, oh, das ist aber noch nicht so, dann wird es natürlich eng. Ne? Und jetzt kommen wir direkt zu dem nächsten Punkt. Hört auf euren Körper. Also wie fühlt sich der an? Fühlt man sich gestresst, sehr gestresst oder fühlt man sich vorbereitet, dass man das Gefühl hat, ich habe eine positive Anspannung in mir. Ja? Ist es Lampenfieber oder ist es Angst? Das sind 2 Paar Schuhe. Lampenfieber ist nicht gleich Angst. Und man darf bei der ganzen Sache nicht vergessen, dass man Probespiele auch absagen kann. Man kann einen Tag vorm Probespiel anrufen, man kann sogar am Tag des Probespiels anrufen, wenn man krank ist. Ja? Also wenn man krank ist, ist man krank. Und wenn man nicht fahren will, wenn man sich nicht gut vorbereitet fühlt, dann kann man einen Tag vorher absagen. Sagen, mir ist was dazwischen gekommen, was auch immer. Wichtig ist, bitte absagen. Also bitte nicht einfach nicht auftauchen. Ich finde das also absolut unverschämt, dass man einfach nicht hingeht. Das ist für die in der Organisation einfach super schwierig, wenn man weiß, man kann nicht hinfahren, man hatte aber zugesagt, dann bitte absagen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, da war ich sehr gespannt, was Hanna dazu sagen würde. Die Anspannung, die man fühlt vor diesen Probespielen. Ist allgegenwärtig, total normal und geht auch nach 30 Probespielen nicht weg. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit der Anspannung um? Also ihr müsst euch quasi einen Weg für euch, also einen Weg finden für euch, wie ihr mit dieser Anspannung umgehen könntet oder könnt. Ne? Weil sie ist da. Die geht nicht weg. Es ist nicht so, dass man nach dem 30. Probespiel völlig gechillt ist, aus dem FF schießt, sondern auch da ist man noch angespannt. Und wahrscheinlich ist man sogar immer angespannter, wenn man sich da mental nicht wirklich Techniken sucht, wie man entspannter reingehen kann in das Probespiel. Und da kommen wir direkt zum vierten Punkt und letzten Punkt vom Thema Probespielvorbereitung, und zwar die mentale Vorbereitung. Ich habe zu Beginn tatsächlich vergessen, meine These, die ich in meinem Blogartikel gesetzt habe, einmal zu sagen. Aber da ich das hier im Podcast ja auch ein bisschen anders strukturieren will wie in dem Blog, ich habe da einen Satz ganz am Anfang des Blogartikels stehen, und zwar habe ich das folgendermaßen genannt: Zu einem erfolgreichen Probespiel gehört mehr als nur zu üben. Das ist meine These gewesen, bevor ich dieses Interview mit Hannah geführt habe. Und nach diesem Interview hatte ich das Gefühl, das hat sich in mehreren Ebenen bestätigt. Denn ich persönlich finde, man kann noch so gut vorbereitet sein, man kann richtig gut geübt haben, man kann Stunden darüber auch das vorgespielt haben und dahin fahren, und dann hat man einen Blackout. Oder man steht da und kriegt nichts mehr gebacken. Oder man verkackt auf voller Linie. Alles schon passiert. Und ich glaube, jeder, der Probespiele gemacht hat, hat so eine Erfahrung schon mal gemacht. Vielleicht nicht, dass man vollends verkackt, aber auch ich hatte das jetzt schon, dass ich dann gespielt habe und ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Ich habe das doch so gut geübt. Wieso funktioniert das nicht? So, und der Witz ist, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ihr viel geübt habt oder nicht. Sondern da geht es absolut um mentale Vorbereitung. Und da haben wir ein paar Sachen zusammengesammelt. Auch da habe ich so ein bisschen mitgemischt in der Thematik. Denn was mentale Vorbereitung angeht, das gilt natürlich auch für Konzerte. Aber ich finde es für Probespiele oder für Prüfungen noch viel, viel, viel wichtiger. Da gibt es zum Beispiel das Thema mentale Üben. Na, ich möchte da jetzt nicht so dermaßen drauf eingehen. Auf die ganzen einzelnen Dinge wollte ich nämlich tatsächlich noch einzelne Podcast-Folgen und einzelne Blogartikel machen. Aber ich werde das jetzt hier einfach mal aufzählen. Also mental üben, auswendig üben, auch sehr wichtig, gerade bei Instrumenten, wo man die Finger nicht sieht, also wie bei uns Flötisten. Den Fokus beim Üben und auch in der Vorbereitung auf die positiven Dinge legen. Also welche Stellen kann man schon sehr gut und was läuft einfach schon? Ne? Also die Dinge im Hinterkopf behalten, die gut funktionieren, und sich nicht immer nur auf das konzentrieren, was nicht funktioniert, denn das ist auch, also grundsätzlich einfach nicht so gesund für die Psyche. Dann etwas, was ich persönlich auch sehr, sehr gerne mache und wozu ich auch ein eigenes Thema noch machen möchte, und zwar eine Erfolgsliste anfertigen. Ich mache das sehr, sehr oft. Das ist eine super Technik, um sich eben auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Dass man sich eine Liste anfertigt mit allen Herausforderungen, die man da schon gemeistert hat. Das muss auch nicht unbedingt was mit dem Instrument sein. Da geht es wirklich eher um auch so mentale Dinge. Welche Erfolge hatte man schon? Und sich das vor Augen führen. Und wenn man sich das aufschreibt, dann stellt man plötzlich fest, so, wow, da habe ich echt schon relativ viel gemacht und auch sehr oft gute Erfahrungen gemacht. Denn unser Gehirn, der merkt sich leider immer öfter die Dinge, die nicht funktioniert haben. Und komischerweise nicht die Dinge, die gut funktioniert haben. Also wir lernen halt auch durch Schmerz immer schneller oder härter als durch Erfolg. Das darf man nicht vergessen. Meditation. Lass ich mal so stehen. Werde ich auch auf jeden Fall noch mehr drüber sprechen hier. Das war einer meiner Game Changer. Dementsprechend werde ich davon auf jeden Fall eine Folge oder auch mehrere Folgen machen. Aber ich lasse es mal so stehen. Meditation. Wer es noch nicht ausprobiert hat, der tue das. Visualisierungsübungen, also man sich quasi voraus in der Planung die Situation vorstellt, was kann passieren, was kann schlimmstenfalls passieren, mit allem rechnen, diese Situation immer durchgehen, die Situation immer mehr darauf ausrichten, dass sie erfolgreich wird. Mit solchen Übungen arbeiten Sportler auch. Und zwar nicht erst seit vor 2 Jahren, sondern seit mehreren Jahrzehnten. Also es gibt einfach mittlerweile, hat jeder Sportler einen eigenen mentalen Coach, nennt sich das dann. Das sind Leute, die einfach eingebaut werden ins Training, damit die Leute, die so hart trainiert haben für Olympia oder für eine Weltmeisterschaft oder einfach für einen Wettkampf, dann auch diese Leistung abrufen können, die sie abrufen wollen. Und genau da liegt die Diskrepanz. Man kann sich super vorbereiten und wenn man sich aber mental nicht gut darauf vorbereitet hat, dann zerschießt einem das dermaßen die Situation. Und da reagiert unser Nervensystem, da reagiert überhaupt unser Körper plötzlich auf Dinge, wo wir nicht drauf vorbereitet waren. Und all das kann man durch Visualisierungsübungen schon mal umgehen, indem man sich einfach darauf einstellt, dass das passieren kann. Es kann passieren, dass man sich verspielt. Es kann passieren, dass jemand in der Jury sitzt und hustet oder irgendwie Geräusche kommen, die einen dann am Ende aus dem Konzept bringen. Und es kann auch passieren, dass man kurz vorher irgendwie, dass man sich nicht gut fühlt und wie gehe ich mit der Situation um, wenn ich mich scheiße fühle und muss jetzt da raus und spiele 7 Stellen, ja. All solche Dinge kann man durch Visualisierung durchgehen und da eben auch den Fokus drauf legen, dass es klappen wird, ja. Wenn ihr starke Probleme mit Lampenfieber habt und ich oute mich jetzt einfach mal, ich kenne das Problem nicht. Das soll nicht arrogant klingen und das soll auch überhaupt nicht irgendwie so nach dem Motto, ja, also ich verstehe euer Problem nicht. Ich verstehe das Problem total, aber ich kenne es nicht. Ich habe vielleicht 2 oder 3 Erlebnisse in meinem Leben gehabt, wo ich wirklich Lampenfieber hatte, wo ich nicht raus wollte, wo ich Angst hatte, auf die Bühne zu gehen, weil ich irgendein Problem im Kopf hatte. Und mittlerweile weiß ich bei allen 3 oder 4, weiß ich, Momenten, wo das war, warum das so war. Und das hatte selten was mit meinem Spielen zu tun, sondern mit ganz anderen Sachen. Ich bin eher wie ein Rennpferd. Ja? Also auch bei Probespielen habe ich die Erfahrung gemacht, ich bin wie ein Rennpferd, was man aus dem Stall lässt. Ich habe richtig Bock und ich freue mich auf die Situation. Ich will da raus, ich will spielen, ich will zeigen, was ich kann. Und das ist aber auch einfach nur meine Einstellung. Ja? Ich habe vielleicht das Glück, dass ich das irgendwie geerbt habe. Ich weiß es nicht. Ja, meine Eltern haben schon, als ich 15, 16 war, einmal gesagt, Rampensau. Ich sage auch immer, das Rampensau-Gen ist auch in mir. Also ich merke das. Ich weiß, ich setze das auch ein. Ja, sie wäre schön blöd, wenn ich es nicht machen würde. Dementsprechend, ich kann diese Form von Lampenfieber nicht nachempfinden, aber ich verstehe das Problem. Und wenn ihr dieses Problem habt, dass ihr panische Angst habt, aufzutreten oder Angst habt, in so ein Probespiel reinzugehen und es wirklich Angst ist und nicht die Nervosität, die normal ist, dann holt euch bitte Hilfe und arbeitet daran. Man kann daran arbeiten, man kann das in den Griff kriegen. Auch das findet alles nur in eurem Kopf statt. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr ein schlechter oder ein guter Musiker seid. Es gibt berühmte Leute, die wegen Lampenfieber sich noch übergeben, bevor sie auf die Bühne gehen. Das gibt es alles. Und es sind trotzdem begnadete Musiker und sie werden gefeiert und sie haben Platten produziert und trotzdem übergeben sie sich, bevor sie auf die Bühne gehen. Ja? Dementsprechend auch da sich klar machen, und da fand ich das Zitat von Hannah sehr gut, man spielt nicht um sein Leben, die Welt geht auch nicht unter, wenn man nicht so gut im Probespiel spielt. Ja, ganz, ganz wichtig. So, jetzt habe ich doch natürlich viel länger geredet, als ich dachte, wenn ich hier so die Zeit angucke, wow. Aber es ist ein wichtiges Thema. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann Respekt, ja. Dann hat es euch auch wirklich interessiert. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht groß lange abmoderieren. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr zu diesem ganzen Thema euch austauschen wollt, kommt auf die Facebook-Seite von Manage Musik oder auch auf die Facebook-Seite von Die Musikerschmiede. Auch da ist quasi ein Forum dafür, um über sowas zu sprechen. Wenn ihr Hilfe braucht, holt sie euch. Habt keine Angst davor, erfahrenere Leute zu fragen, ob sie euch Tipps geben können. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf dem Kanal, auf dem ihr gerade hört, Spotify, iTunes, was auch immer, mich abonniert, mir eine Bewertung dalasst, mir eine Nachricht schickt, mich über Facebook oder Instagram kontaktiert. Ich freue mich einfach sehr über den Austausch und ich freue mich vor allem darüber, dass ich da jetzt eine Plattform schaffen kann, wo über all diese Themen gesprochen werden kann. Ja, die Themen, die in meinen Augen in der Hochschulausbildung ein bisschen zu kurz kommen. Nicht unbedingt alle komplett ignoriert werden, aber ein bisschen zu kurz kommen. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.